Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
In dieser Folge von Überpop sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über die Band Tool. Und zwar sprechen wir über ihr Gesamtwerk, wie wir zu der Band gekommen sind und über das neue Album Fear Inoculum, das Ende August erschienen ist. Die Band ist auch seit August erst auf Spotify verfügbar das neue Album ist dann auch direkt digital erschienen. Im zweiten Teil sprechen Fabian und ich den Film Gemini Man von Ang Lee mit Will Smith in einer Doppelhauptrolle, mehr oder weniger. Und darum geht es dann auch in unserem Gespräch. Jetzt geht's los.
Was ist denn dein Lieblingstool-Album?
Das kann ich relativ einfach beantworten. Das ist die Anima von, mag das gewesen sein, 96, 97. Das ist fast so ein bisschen traurig, weil bei fast allen Bands, die ich so als Teenager gehört habe, die ist von 96, September 96. Beziehungsweise Oktober auf CD und dann muss ich das wohl auch so um den Dreh, wahrscheinlich war es Anfang 97, dann habe ich das dann gehört. Das ist bei vielen Bands so, dass das erste Album, was ich so richtig viel gehört habe, bleibt dann irgendwie immer so da hängen als Lieblingsalbum. Und das ist immer so ein Nostalgie-Ding, wenn man, ne, weil man halt Teenager war und das ist einfach so prägend, die Musik, die man damals gehört hat. Ich glaube, dass die dann noch so richtig durch die Decke gegangen sind, sind die erst mit den beiden Alben danach. Aber die Anima war schon so das erste monströse Album, glaube ich. Also das war das erste Tool-Album, das ein richtiges, ja, nicht, dass die anderen Alben keine Tool-Alben gewesen wären, aber also ich glaube, das hat das neue Album hat irgendwie mehr mit dem Anima gemeinsam als jetzt mit dem Debütalbum Undertow, die ich auch auf CD hatte, die ist, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil das noch, ich habe mich jetzt nie so richtig musikwissenschaftlich irgendwie, ich bin auch kein Musikwissenschaftler, aber mir war lange nicht klar, dass Tool so richtig extrem ausgefallene Rhythmen und sowas haben, ne? So wie, ähnlich wie Frank Zappa oder so, der irgendwie so Stücke mit 14/16 Takt oder so hat. Hat Tool ganz viele so mit so ungeraden Taktsachen, also irgendwie so 7/8 Takt und so Geschichten. Deswegen Tool, glaube ich, auch eine sehr beliebte Band bei Drummern ist, so, weil das so, also die einfach einen sehr guten Drummer haben.
Ja, gutes Stichwort auch für das aktuelle Album,
ja. Ja, weil ja, das aktuelle Album hat ja auch so ein bisschen was Konzeptionelles, dass sich ganz viel, glaube ich, um die Zahl 7 dreht, weswegen es auch ganz viele so 7/8 Takte und sowas gibt. Also die Anima war das erste Album, das ich von Tool gehört habe, und das hatte damals ein Freund von mir, und das ist so von dem bin ich auf ich glaube, auf fast alles gekommen, was ich an Musik irgendwie damals so, also das war so eine Symbiose, was das Musikentdecken anging. Und da war Tool, war sowas, Nine Inch Nails bin ich auch da damals wahrscheinlich fast zeitgleich, wobei vielleicht war das auch noch ein bisschen früher. Auch Marilyn Manson war halt auch so die Zeit, ne? Kurz davor war Antichrist Superstar von Marilyn Manson und dann 97 Tool. Und auf Tool, auf dem Album sind halt, wobei ich da das, also was ich an dem Album so faszinierend finde, ist, dass das so, da sind halt auch so so Füllstücke drin, die jetzt das neue Album auch hat. Wobei beim neuen Album das ja so ist, dass diese Füllstücke, glaube ich, nur digital erschienen sind, weil mit denen zusammen wird das Album länger als die 80 Minuten, die auf eine CD passen. Aber auch, ich muss gestehen, dass ich beim neuen Album diese Füllstücke nicht besonders interessant finde. Und auch das Instrumentalstück nicht, das drauf ist, dieses irgendwie Chocolate Chip Trip oder wie das heißt. Wohingegen ich bei dem Tool Nima, das kann ich von vorne bis hinten anhören. Das war aber auch eine andere Zeit, weißt du, das habe ich auch auf Kassette kopiert und dann hat man das hat man das auch dann irgendwie komplett gehört. Und dann selbst diese reinen Soundcollagen, die da drauf sind, irgendwie, wie sie jetzt heißen, Useful Idiot oder so, dann ist dann auch so dieses A Message to Harry Manback, was so eine wütende, beleidigende Anrufbeantworter-Nachricht ist, wozu dann so ein Klavierinstrumental läuft. Das ist ein so ein Füllstück auf der Enima oder so eine Soundcollage, wo so wie so Donnergrollen und so ein wie nennt man das? Es gibt so eine Hornelektrode, ich kenne das noch aus dem Physikunterricht aus der Schule, wo so dieser Blitz so von unten nach oben so bzzzt. Läuft. Und dieser Sound ist da mit drin und das kombiniert mit so einem Donnergrollen, wobei ich glaube, das ist einfach nur so ein wabbelndes Blech, das dieser Sound, diesen Sound erzeugt. Dann gibt's auch so ein Stück, das klingt wie eine Spieluhr und das ist aber dann geht nahtlos über in den Gitarrenpart, das Gitarrenriff, weil das eigentlich ist es eine Orgelmelodie, keine Spieluhr, aber es hat was sehr Kindliches und dann wird das diese Melodie dann einfach von der E-Gitarre danach gespielt und das ist halt eben auch so ein bisschen das Intro. Ich glaube, das ist Jimmy, ich bin nicht ganz sicher. Aber da sind halt eben großartige Stücke drauf, von denen ich aber lange dann auch bis auf den Opener konnte, habe ich mir nie gemerkt, welches Stück welches ist. Aber die Stücke, Intermission ist dieses Intro und dann ist Jimmy ist dann das Stück, das diese Melodie aufgreift direkt danach. Das gesamte Album ist auch das Medium komplett ausnutzend 80 Minuten lang.
Das wusste ich gar nicht. Ja,
ja aber gut, das sind halt eben, was jetzt so die Songs, die so ein bisschen rausstechen. Also, wie gesagt, eigentlich sind alle Songs gut da drauf. Also vom Opener Push It, Stinkfist, aber halt auch 46 and 2 ist super, hat eine super Bassline und so. Also es ist ja einfach, wie gesagt, mir gefallen da sogar die Füllsachen. Da ist auch so ein Gagstück drauf, das war auch, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich bewusst von Tool gehört habe, und das passt auch ganz gut zusammen, weil das war, glaube ich, nachdem ich Marilyn Manson kannte. Da ist dieses Stück drauf, die Eier von Satan. So hat so einen Industrial Sound und hat dann so einen gesprochenen deutschen Text, das war einfach nur ein Backrezept für Haschkekse. Das ist totaler Quatsch. Und das halt so, das so ein bisschen nazimäßig klingt, weil es halt deutsch ist. Wie gesagt, es ist einfach ein auf Deutsch vorgetragenes Backrezept. Was mich aber dabei immer schon auch als Teenager gewurmt hat, ist, dass der Sprecher sein Deutsch ist sehr gut, aber er macht einen entscheidenden Aussprachefehler und er spricht davon, man solle die geformten Plätzchen, die sollen in augenballgroße Stücke gerollt werden, der Teig, und dann auf ein gefettetes Backblech gelegt werden. Aber er sagt, auf ein gefettetes Backblech legen. Und das hat mich immer gestört, weil das der einzige Aussprachefehler in diesem Stück ist, wo man halt so richtig, der hat natürlich auch sonst einen Akzent, aber das fällt dann eben so richtig auf. Naja, aber wie gesagt, also einfach selbst die Qualität der Gag-Stücke, finde ich, ist auf diesem Album sehr gut. Naja, und dann kam halt eben danach noch zwei Alben, dieses 10.000 Days und Lateralus, und da war Tool für mich schon so ein bisschen, da habe ich schon das Interesse verloren an denen. Ich weiß gar nicht warum, weil ich dann irgendwie die beiden alten Alben, es gibt noch eine EP, habe ich auch auf CD, Opiate, die ist auch vom Artwork und allem, und das sind auch so live, die Hälfte davon ist live aufgenommen. Da sind auch schon da ist schon Tool so ein bisschen zu erkennen, wie sie später geworden sind, aber es, finde ich, auch noch hat auch eine andere Qualität, einfach weil auch teilweise sehr poppige Sachen dabei sind von den Stücken. Aber ich weiß auch nicht warum, ich irgendwie ab 2000 ich weiß nicht, warum ich da nicht dabei geblieben bin bei Tool. Also die haben mich so ein bisschen verloren, weil, und ich will jetzt den Alben gar keine, nicht die Qualität absprechen, also weil ich glaube, die sind sehr, sehr gut. Und was ich an Stücken da bewusst von kenne, also sowohl, zu legen, was ist das? Schism ist, glaube ich, von der Lateralis. Ich weiß aber nicht genau, die 10.000 Days kenne ich, glaube ich, gar nicht. Wobei ich jetzt, und das ist auch der entscheidende Punkt, ein Problem ist, und ich bin auch gleich irgendwann fertig, mit Tool war halt, dass die so lange nicht auf Spotify waren. Und ich habe meine CDs irgendwann weggepackt und dann habe ich Tool und ich habe auch meine MP3s irgendwann auf irgendeiner externen Festplatte liegen lassen. Da habe ich Tool nicht mehr gehört. Da habe ich wirklich so fast 10 Jahre lang Tool, habe ich mir gedacht, so ja, damals die Dings, die habe ich viel gehört, aber die Anima vor allen Dingen. Aber dann, das war dann wirklich so dann auch so eine Leerstelle, weil eben war nicht so mal eben auf Spotify verfügbar. Und das war deswegen auch ein Riesending, als Anfang August oder so, Tool tatsächlich jetzt zack auf Spotify. Mit der Ankündigung, ja, und dann kommt Ende August kommt das neue Album dann auch auf Spotify. Ja, und ja, und das neue Album, also ich habe es mehrfach gehört, aber es ist nicht besonders hängen geblieben, muss ich sagen. Und also es hat mich jetzt, ich fand es nicht schlecht, aber ich glaube, da muss ich erstmal eher noch mehr als 10 Jahre zurückgehen und die beiden letzten Alben nochmal.
Das ist interessant. Das ist bei mir nämlich kommt ganz anders. Ich habe die Band zuerst, also diese ersten Alben kenne ich überhaupt nicht so richtig. Die habe ich nur so ein, zwei Mal immer gehört. Hat mich auch damals nicht so interessiert. Was mir hängen geblieben ist als erstes, sind diese sehr gut gemachten Musikvideos. Mhm. Ich glaube von Stinkfist, Prison Sex, die ja teilweise mit so Knetmännchen, so Stop-Motion-mäßig ja. sind und auch so sehr düster, ne? Die sind mir total im Gedächtnis geblieben.
Stimmt.
Dann habe ich so ein bisschen auch so, sie immer so mit Nine Inch Nails so in einem Atemzug so verstanden, so gehört, und die mich auch, von denen ich auch nicht so riesen Fan bin, die ich aber auch immer irgendwie ganz okay fand, so. Hm. Habe dann irgendjemand hat mir mal dann das Album 10.000 Days gegeben. Und das fand ich richtig, richtig gut. Das ist interessant. Das ist genau das, was du, wo du sagst, dass du das gar nicht gehört hast. Das habe ich irgendwie richtig verinnerlicht und eine Zeit lang sehr intensiv gehört und mag das immer noch sehr, sehr gerne. Und ja, diese ganzen musikalischen Spielereien, da bin ich auch nicht musikkundig genug, um das alles zu erklären. Man merkt, dass es schon teilweise ein bisschen vertrackte Rhythmen sind, aber ich könnte das jetzt auch nicht genau beschreiben. Hm. Es ist sehr virtuos auf jeden Fall. Davon hebt sich ja so ein bisschen ab von Metal oder auch von so typischen Prog-Rock auch. Das ist eigentlich doch noch eine Spur
ja.
Feiner, aber trotzdem nicht irgendwie abgehoben, trotzdem auch so von den Inhalten teilweise so auch einfach oder auch brachial trotzdem, aber es ist so diese Mischung, die finde ich irgendwie ganz interessant. Und was jetzt bei dem 10.000 Days und bei dem aktuellen Album beides mal der Fall ist, ist einfach, dass ich den Sound und die Abmischung großartig finde. Das ist, wenn man das auf Kopfhörer hört, man kann da richtig versinken und richtig abtauchen, wenn man diese langen Stücke hört. Also das ist vor allem bei 10.000 Days ist das Vicarious, das ist der Opener, der auch schon über 7 Minuten lang ist. Und The Pot, glaube ich, ist auch noch so eins, wo die haben sowas Kaskadenartiges, sowas Hypnotisches, und das da schließt auch von teilweise von so instrumentalen Details so das neue Album überraschend dran an. Also man hört so bestimmte Effekte oder bestimmte Sounds, die auch auf 10.000 Days relativ prominent sind, die hört man bei dem neuen Album auch wieder raus. Obwohl dieser riesen Gap dazwischen ist, passen diese Alben sehr, sehr gut zusammen.
Ja, ja, da ist eine Riesenzeitspanne vergangen dazwischen und ich weiß gar nicht genau, was da jetzt genau das Problem war, weswegen Tool so lange nicht, weil die Band hat, glaube ich, viel Musik auch aufgenommen und dann, ich glaube, die Lyrics und so, da wurde alles erst danach geschrieben, also es war viel Musik schon fertig geschrieben, aber ich weiß nicht genau, ob es da auch irgendwelche legalen, also rechtlichen Schwierigkeiten gab mit Label und so weiter, weil die haben, also die Abstände sind ja immer größer geworden. Ich meine, es gab noch dieses Live-Album Survival, noch bevor es Lateralus gab. Dann gab es die 2001 war Lateralus, dann 10.000 Days 2006 und jetzt 13 Jahre lang kein Album. Mhm. Aber dazwischendurch gab es ja auch noch A Perfect Circle. Oder Perfect Circle, ich weiß gar nicht mehr, die haben ja auch noch früher angefangen. Wo zumindest der Maynard James Keenan, der Sänger, halt eben aktiv war. Und das war für mich halt irgendwie immer, wobei die Bands ansonsten überhaupt nichts gemeinsam haben, außer halt dem Sänger, hat man da zumindest Maynard James Keenan gehört, der auch, finde ich, ein ziemlich guter, also Vocalist ist, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, der ist ein super Sänger, aber ist ein interessanter Vocalist auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, der kann auch gut singen, also der ist auch einfach technisch ein guter Sänger.
Da fällt mir ein, hast du mal der hat noch ein Solo-Projekt. Das habe ich auch viel gehört, erst in den letzten Jahren entdeckt, aber nochmal vollkommen anders, weil das komplett, also überwiegend elektronisch ist, sehr industrial-mäßig. Pussifer heißt das, also wie Lucifer und Pussy gemischt. Also wie Lucifer, ja, also P-U-S-C-I-F-E-R. Hat damit schon mehrere so EPs und so, und die heißen dann, ja, es ist alles ein bisschen albern im Vergleich zu Tool, sowohl das Artwork als auch wie die Songs oder die Alben heißen. Ich glaube, wie hieß denn das erste Album? Ich glaube, V is for Vagina hieß das erste Album. Und dann gab es ein Remix-Album, das hieß V is for Viagra. Und dann gab es, glaube ich, noch eine EP, die hieß C is for Insert Sophomoric irgendwas hier. Also C is for... ist auch egal. Aber das sind teilweise richtig coole Stücke. Genau, C is for please insert sophomoric genitalia reference here. hat dann aber auch so richtig bescheuertes Artwork. Kannst du nicht, ob das hier so in etwa, nee, warte mal, das sieht komisch aus. Mit dieser, das ist wirklich sehr seltsam.
Also auch so ein bisschen so ein kranker Humor einfach.
Ne? Aber damit ist er auch, glaube ich, live aufgetreten. Und genau, V is for Vagina, V is for Viagra, D is for Dubby, dann Conditions of My Parole gab's noch. Teilweise waren die dann aber auch so, ja, und dann tritt der Maynard James Keenan auch mit so einer Perücke auf. Hier, kannst du auch nicht sehen, ne? So, weil der trägt ja auch eh gerne so komische Anzüge. Der ist aber auch mit Tool auch, glaube ich, öfter mit Perücke aufgetreten. Ich bin gar nicht sicher, ob der, weil immer der man die mit langen Haaren sieht, weiß ich gar nicht, ob das wirklich seine Haare sind. Ist eh ein stranger Charakter, der Maynard James Keenan. Ist übrigens auch schon 55 Jahre alt. Das ist nicht so krass, wie alt die Leute alle schon sind, aber mein Gott, ist logisch, weil die 90er Jahre sind jetzt auch schon 20 Jahre her. wir sind auch alte Säcke. Aber das ist ein gutes Stichwort gewesen mit den Musikvideos, weil das ist immer ein Riesen, diese ganzen Visuals sind bei Tool schon, also das habe ich auch früher mitbekommen, wobei ich glaube, und das ist eigentlich auch interessant, weil ich habe die Alben 2001 rum, eben als dann die Lateralus kam und dann später die 10.000 Days, wobei da gab es schon kein Viva 2 mehr, ne? Aber Viva 2 war halt so eine, dadurch, dass es das gab, dadurch kannte ich halt eben dann auch irgendwann die Tool-Musikvideos, weil die da liefen. Ne, weil das war ja noch bevor man sowas irgendwie jederzeit auf YouTube nachgucken konnte. Und der Adam Jones heißt er, glaube ich, ist der Gitarrist von Tool, der ist sehr, der ist der Regisseur und meistens für die Adam Jones heißt er, ja. Ist für die visuelle Komponente von Tool verantwortlich. Also der hat die meisten Musikvideos inszeniert und diese Animationen gemacht und macht auch immer das Art-Design von den Alben.
Wobei und da sind sie ja auch so, neigen auch so zum Gesamtkunstwerk, ne?
Ja.
Dass alles immer so wirklich einem Konzept folgt Und das finde ich auch bei, also ich kenne jetzt die Alben gar nicht physisch, bis auf 10.000 Days, obwohl ich das auch nur mal in der Hand hatte. Aber da haben sie ja auch das Cover so gestaltet, dass da so ein so eine Art Brille auf dem Cover ist, die man, und dann kann man das so aufklappen und dann ist es so ein, ergibt sich so ein 3D-Bild, wenn man da durchguckt, ne?
Hm. Ja, so, das so ganz kann, habe ich aber auch nicht im Kopf. Ja, der, lustigerweise ist übrigens, ich weiß nicht, kannst du dich an Green Jello erinnern? Mm-mm. Also Green, also auf Deutsch haben auch viele Green Jelly gesagt, weil die hießen, die hatten so eine Joke-Single Three Little Pigs. Der Schlagzeuger war auf jeden Fall bei denen mal Schlagzeuger. der Danny Carey. Und wenn ich es richtig sehe, hat wohl auch sogar der Managing Skinen mit denen zusammen was zu tun gehabt. Und die hießen eben Green Jello mit Ö hinten. Und dann hat die Firma Kraft, die Jello, den Wackelpudding herstellt, dann dagegen geklagt oder irgendwie rechtliche Schritte unternommen. Und dann haben die sich in Green Jello umbenannt, aber die Schreibung so geändert, dass das ein Y mit Punkten drauf war. Und die hatten auch so ein animiertes Video für den Song Three Little Pigs. Und das war die Story von den drei kleinen Schweinchen und dem bösen Wolf. Als so ein Metal-Song mit so übertrieben gegrowlten Vocals. Das war, wann war das? 93? Es war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich der Schlagzeuger von Tool Mitglied dieser Band. Die gibt's, glaube ich, sogar bis heute. Ja, die gab's in den 80ern schon und dann hatten die diesen riesen Hit mit, wie hieß denn das Album? Das Album war, glaube ich, Serial Killer. Serial wie Müsli. Also Cereal. Three Little Pigs. Ja, vom Album Serial Killer. 93 war das.
Das sagt mir überhaupt nichts.
Ja, werde ich dann in den Podcast einmal kurz einspielen. Das wiederum war so eine frühe Erinnerung von mir, dass ich das... Das war auch so ein Claymation-Video halt, ne? So Stop-Motion.
Ja.
Ach, krass. Der Manager James Keenan ist sogar die Stimme von den Schweinchen bei dem Stück. Herrlich. Herrlich. Das muss ich dir... der Danny Carey spielt genau Schlagzeug. Aber sonst, das war aber auch... faszinierend. Sehr faszinierend. Da steht dir was bevor, da schicke ich dir gleich den Link zum Video. aber da hat auch wenig mit Tool zu tun. Und jetzt das neue Album, also ich finde es auch nicht uninteressant, aber es ist bei mir so wenig hängen geblieben. Das ist halt sowas, ich habe das, ich konnte das sehr gut hören, ich habe das auf einer Zugfahrt gehört und habe dabei gelesen. Das ist halt sehr so, ja, man kommt, es ist halt so ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, aber es bleibt bei mir jetzt nicht als Songs hängen, sondern mehr so als Gesamtkunstwerk, was vielleicht ganz gut ist, aber ich hatte das Gefühl, dass das Längen hat, dadurch, wenn man die ganzen Instrumentals mithört, und die haben meiner Meinung nach keine jetzt so eine Qualität wie zum Beispiel so ein Instrumentalstück bei Nine Inch Nails, wobei ich auch da auch so eine Fragile, das ist ein Doppelalbum von Nine Inch Nails von 1999, was sich großer Beliebtheit erfreut bei vielen Fans, aber ich finde das auch teilweise hat dann Längen. Und hier bei Tool finde ich auch 80 Minuten Musik mit einem Instrumental lang genug, ich brauche doch nicht nochmal 7 extra Stücke dazwischen.
Mhm. Oder so. Die skippe ich auch immer, diese Instrumentals.
Irgendwie. Okay. Ja.
Aber die Stücke sind ja auch alle sehr lang, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Die sind alle eigentlich alle über 10 Minuten lang.
Ja, ja, damit du eben, klar, da kommt
Chocolate Chip Trip.
Ja, so kommt man dann auch auf
die... Der ist auch mehr so ein Filler.
Ja, das ist, glaube ich, das Einfachste, das Einzige, das dann nicht weggestrichen worden ist von den Instrumentalstücken. Ich muss aber auch sagen, dass ich das neue Artwork nicht so schön finde. Zumindest im Digitalen sieht das irgendwie uninteressant aus. Aber ich finde auch das Artwork von heute, bis heute, das Artwork von der Enima und der Undertow besser als von den danach folgenden. Aber die habe ich auch nie physikalisch in der Hand gehalten. Vielleicht liegt es daran. Weil die Enima, die hatte ursprünglich auch so ein Hologramm-Cover, dass du da so das hin und her halten konntest und dann war da so flacker Schiller-Effekte. Auch hochinteressant ist, die die Enigma ist dem Comedian Bill Hicks gewidmet. Ich weiß nicht, ob du von dem mal was gehört hast. Der ist früh und jung gestorben. Der ist 94 verstorben. Der hat den haben sie auch gesampelt. Also es gibt in dem Stück Third Eye, das ist halt eben das längste auf dem Album, ich glaube so eine Viertelstunde lang, das letzte Stück auf der Enigma, da ist der, da haben sie mehrere Ausschnitte aus einer Comedy, also so komplett gesampelt, auf die über die Musik gelegt. Und da war halt eben auch so ein gemaltes Porträt von ihm war im Booklet drin oder auf der Rückseite vom Booklet, so im Innencover und mit seinen Lebensdaten, da stand auch Bill Hicks, Another Dead Hero. Und ich wusste damals gab es auch kein Wikipedia. Ich hab es erst deutlich später, dann irgendwann bin ich auf Bill Hicks gekommen, bis ich irgendwann gecheckt habe, Moment mal, das kennst du doch, das hast du doch schon mal bei Tool gehört. Weil der auch, der hatte so eine, so ein Gag, wo es darum geht, wo er so eine Art Sintflut irgendwie heraufbeschwört, dass auch irgendwie Kalifornien komplett weggespült werden solle und dass dieses Konzept mit dem mit der Arizona Bay kommt eben auch, also dass halt eben Arizona dann am Meer liegt, weil Kalifornien über weggespült wurde, das kommt auch in Texten von Enigma vor. Also Arizona Bay ist auch ein Album, das nach seinem Tod posthum veröffentlicht worden ist. Ja, also, Bill Hicks.
Ich finde auch, das Artwork ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen altmodisch aus.
Von der neuen? Oder?
Jetzt von der neuen, ja.
Ja, und also haben wir uns noch gar nicht gesagt, ne? Vier Inoculum heißt das Album.
Ja. Und auch die Art, wie es erschienen ist, also in dieser komischen Deluxe-Box für 80 Euro mit einem kleinen Videoscreen, wo auch nochmal
ein Film läuft, eine
Animation, ne? von Adam Jones läuft, also das finde ich auch völlig übertrieben und überzogen. Und ich habe auch, als das der Opener, der auch Vier Inoculum heißt, released wurde, das hat mich auch nicht sonderlich interessiert, das habe ich mal kurz angeklickt, dann wieder vergessen und dann irgendwie, glaube ich, so mehr aus Langeweile, habe ich dann am Release-Tag so darauf gewartet, dass es auf Spotify ist und es mir dann angehört und dann hat es mir auf einmal gut gefallen. Ich glaube, ich finde auch einfach den ersten Track nicht am besten.
Das ist das Titelstück,
Der das Titelstück.
Ja, fand ich auch nicht besonders interessant. Das kam ja dann auch, ne, als Single vorab.
Aber dann hat es mich doch richtig relativ reingezogen einfach. Und es ist irgendwie so ein ganz komischer Effekt. Das ist ja doch, es ist harte Musik, aber es ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, so auch ein bisschen hat sowas Hypnotisches oder sowas ein bisschen sowas Trance-artiges, weiß nicht, oder sowas, was Trippiges.
Ja, genau.
So,
ne?
Ja. Und das schafft also irgendwie dadurch, dass es halt so viele Layer, Sound-Layer sind und die Rhythmen so vertrackt sind und auch irgendwie die Soli, Gitarren-Soli ja auch immer weiter sich fortpflanzen, so vor allem beim zweiten Stück Yuma und bei Descending, glaube ich, dafür ist mir das am stärksten aufgefallen, bei dem vierten. Und halt Tempest, oder also mit dieser 7 geschrieben, das längste Stück auch, das letzte Stück, wenn das Instrumental nicht mitzählt, ist auch natürlich ein extrem krasses, also es sind wie so kleine Stücke in sich, oder wie so kleine Kompositionen in sich. Ich meine, das ist eine Viertelstunde lang, das Stück. Also das finde ich schon sehr, zum Beispiel, das ist an einem Freitag, ist es erschienen, dann habe ich es ein paar Mal gehört, dann habe ich am Samstag mein Sofa bekommen.
Ja.
Und habe das Sofa aufgebaut und da habe ich die ganze Zeit das Album gehört und das hat mich so ein bisschen so auch entspannt irgendwie. Und jetzt ist es auch so, wenn ich so auf Reisen bin oder wenn ich in der S-Bahn sitze, ich kann da super abschalten mit dieser Musik, obwohl sie teilweise ja auch sehr hart ist und sehr, sehr brachial ist, aber das nehme ich dann in dem Moment gar nicht so als irgendwie so, als so so hart war. Ich weiß nicht, wie das da dir geht.
Ja, also ich fand's auch komisch. Ich habe Schwierigkeiten, Tool jetzt irgendwie einem Genre zuzuordnen. Es ist schon irgendwie moderner Prog-Rock irgendwie, ne? Aber ich habe nämlich einem Kollegen auch Tool empfohlen, die komplette Diskografie auf einmal auf Spotify war, habe ich dem gesagt so, hey, wenn du, gib denen mal eine Chance, weil er meinte, er war immer, hat immer die, immer gekannt, aber hat immer gedacht, so, ja, das ist eine Band, die mögen Drummer oder so, hat er es, glaube ich, gesagt. Und er hat immer gedacht, das sei so Metal. Und ich habe gesagt, so, ja, Metal, finde ich, trifft's halt nicht so. Es kann schon sein, ja, es ist so ein bisschen Alternativ-Metal oder es ist Prog-Metal, aber es ist halt so, ich finde, das ist auf so einem hohen technischen Niveau, dass ich finde auch, dass da so viel mehr Künstlerisches drin steckt, als dass ich nicht, dass Metal nicht auch Kunst ist, ne? Oder Metal nicht auch handwerklich gut sein kann. Aber ich finde, das hat sowas Filigranes teilweise, was da passiert, dass das natürlich auch ja, Gitarrensounds sind, die ansonsten beim Metal üblich sind, aber es ist halt einfach sehr so viel Konzept da dran. Was ich dann aber umso komischer finde, weil das war mir nicht klar, das habe ich jetzt halt eben jetzt mit dem neuen Album gelesen, dass halt tatsächlich die Band ohne Sänger die kompletten Stücke aufgenommen hat und dann erst die Gesang dazu aufgenommen wird. Und deswegen, dass das so zweigeteilt ist, finde ich schon fast, also das lässt mich so ein bisschen an diesem ganzen, an der ganzen Konzepthaftigkeit so ein bisschen zweifeln halt eben, weil das dann halt eben, ja, aber so arbeitet die Band wohl.
Ja. Ja, ich habe auch Stimmen gehört, die das Album wie eine einzige große Jam-Session bezeichnet haben, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber es wird schon viel gejammt und es ist ja, und einer hat auch geschrieben, es ist eigentlich ein ganzes Album für den Drummer und die anderen spielen so drumrum und er macht so seine Drum-Rhythmen, weil die so ausgefuchst sind und so, weil er sich da so austobt und es zentriert sich eigentlich alles um die Drums. Und auch, dass der Gesang ist dann irgendwie wie ein weiteres Instrument fast, ja. Wenn man das so sieht. Also gar nicht so im Mittelpunkt. Ich weiß auch gar nicht, also inhaltlich, worum es da jetzt im Einzelnen geht, da habe ich mich auch noch nicht so richtig mit beschäftigt.
Ja. Ja, also es war auf jeden Fall eine relativ lange Sache und zwischenzeitlich hatte wohl auch der Manager James Keenan mal gesagt, es könnte sein, das Tool sich auflösen. Also insofern, das war aber halt auch schon vor über 10 Jahren. Das ist so krass. Ja, und die haben halt über mehrere Jahre auch an den Instrumentals gearbeitet und immer wieder überarbeitet, bevor sie die dann irgendwann abgeschlossen haben. Ja, und A Perfect Circle, die waren ja auch richtig aktiv in der Zeit. 99 gegründet, dann hatten die, das war ja, dann hast du, okay, die ersten paar Alben, die kamen alle noch raus, bevor das letzte Tool-Album rauskam. Und dann war da auch lange Pause, bevor dann 13 und 18 nochmal neue Alben kamen von The Perfect Circle. Die hatten aber auch, glaube ich, viele Besetzungswechsel, weil das ja so ein bisschen Supergroup-mäßig war. Ja, aber Perfect Circle finde ich eigentlich auch interessant, aber muss ich auch mich eh gesagt noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber Tool, ist glaube ich einfach, wenn man noch nie was von denen gehört hat, ist glaube ich auch schwierig reinzukommen, weil es einfach auch irgendwie sperrig ist, so, ne? Ich habe auch schon böse, also es gibt viele böse Sachen, die irgendwie so, ja, mein Gott, das ist halt irgendwie Pink Floyd für Millennials oder so, aber ja, ich finde, das hinkt. Ich finde, man kann es kaum vergleichen. Das ist einfach schon, ja, wobei der Manager James Keenan, der hat auch immer so eine pubertäre Ader gehabt, also das war bei der Enima auch schon so, also ich meine, allein diese ganze, ich vermute mal, dass er auch mit auf seinen Mist gewachsen ist mit diesem Eier von Satan Stück, auch das, da gibt's auch ein Stück mit dem Titel Hooker with a Penis, das fand ich auch als Teenager irgendwie, ja, ich habe den Text bis jetzt, müsst ihn mal lesen, aber ich finde allein schon den Titel irgendwie fragwürdig und ja, auch der Titel Stingfist hat irgendwie komische Assoziationen. Insofern sind die ganzen
Da gibt's auf 10.000 Days gibt's ein tolles so Halb-Instrumental. Das ist Lost Keys, Blame Hofmann. Ja. Und das geht dann über in Rosetta Stone. Und das beschreibt so die, in Lost Keys, da hörst du so ganz leise im Hintergrund einen Dialog von einer Krankenschwester mit einem Arzt, dass irgendwie ein Patient eingeliefert wurde, der verwirrt wirkt, aber sich nicht äußert und nicht sagt und keiner weiß richtig, was mit dem los ist. Und dann geht der Arzt zu dem hin und sagt ihm, ja, you can tell me, you have to talk with me, talk to me so I can help you und so. Und dann ist das nächste Stück Rosetta Stone wie so ein ganz schnell aufgenommener Monolog von diesem Patienten, den du auch kaum verstehst, kann man irgendwo dann nachlesen, auch im Internet, der von einer Alien-Entführung quasi berichtet. Das ist ziemlich gut gemacht. Also das ist auch so sehr so ein bisschen verspielt und auch so ein bisschen so dieses Aliens und so ist ja auch so ein bisschen so ein Thema, also so Verschwörung und so. Also ist alles auch schon so ein bisschen ja pubertär vielleicht, also ein bisschen kindisch, aber das funktioniert da erstaunlich gut auch. Und es ist auch nicht albern irgendwie, es ist auch sehr ernsthaft.
Ja. Ich gucke gerade auch noch mal in den Wikipedia-Artikel zum Album. Aber Tool, ich werde auch ein bisschen Musik, wird auch in der Folge zu hören sein, denke ich, für Ausschnitte. Und dann werde ich auch das eine oder andere Musikvideo und auch noch ein anderes YouTube-Video verlinken. Vielleicht auch Three Little Pigs. Little Pig, let me in. Yeah. Was ich noch verlinken werde, ist, es gibt einen sehr coolen YouTube-Channel, den kann ich auch dir sehr empfehlen. Und zwar ist der von einem Musiker und Produzenten, der heißt Rick Beato. Der hat unter seinem eigenen Namen einen YouTube-Channel und da mittlerweile auch über 1 Million Subscriber. Der macht alle möglichen Videos zum Thema Musiktheorie. Der macht aber auch eine Videoreihe mit dem Titel Why This Song Is Great. Und da nimmt der, ich habe keine Ahnung, wo der die Spuren her hat, ob der irgendwelche Connections hat, aber der hat immer so die Einzelspuren, spielt dann die Instrumente einzeln vor und so weiter. Also das könnte man theoretisch auch als Podcast-Format machen. Und der isoliert dann immer die Einzelinstrumente und teilweise spielt er die Sachen auch nach dann. Der kann auch alle Instrumente, beherrscht er. Und hat dann auch schon über Bands, die berühmt dafür sind, dass Sachen, die, wenn man Samples von den Ausschnitte aus der Musik benutzt, dass dafür YouTube-Videos gesperrt werden, hat er dann auch schon sich beholfen, hat dann ein Video über AC/DC gemacht und komplett mit verschiedenen anderen Musikern zusammen die Sachen 1:1 nachgespielt. Ist ein sehr cooler YouTube-Channel und dann werde ich einfach mal ein Video, er hat mindestens ein Video in dieser Reihe Why This Song Is Great über Tool gemacht. Werde ich auch mal verlinken unter www.überpop.de. Und dann können wir jetzt noch mal über Gemini Man reden.
Ja.
Ja. Ja, weil am vergangenen Wochenende, dem 3. Oktoberwochenende, war ich in Berlin oder waren wir in Berlin, meine Frau und ich, und während Brittany sich den Downton Abbey Kinofilm angesehen hat, haben Fabian und ich Schwierigkeiten gehabt, uns für einen Film zu entscheiden und haben uns dann gedacht, gucken wir uns doch so Mainstream Action Kino an und haben Ang Lees Gemini Man mit Will Smith als er selbst, nee, nicht Will Smith als Will Smith, aber mit Will Smith und Will Smith gesehen. Der Film ist in etwa das, was man im Trailer sieht. Und wenn man ihn sich anguckt, bekommt man das, was man da erwarten könnte. Also, wie hat dir denn der Film gefallen?
Die Genese des Films ist interessanter als selbst. Wäre meine These. Trotzdem fand ich ihn sehr unterhaltsam. Und habe es jetzt nicht bereut, ihn anzugucken.
Ja, was ja
also, schon. So ein klassischer Actionfilm, wo es um irgendeinen Zweikampf, ein Duell, einen Kampf gut gegen böse geht. Und also das ist ja alles sehr, sehr retortenhaft und sehr formelhaft.
Ja.
Aber auf die Art und Weise, wie es gemacht ist, kommt es an und ob es sympathische Schauspieler sind, das ist für mich immer eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach die Leute gerne anguckt, die auf der Leinwand agieren. Und ja. Will Smith, ich mag den schon ganz gerne. Also ich habe jetzt nichts gegen den. Ich war, weil ich auch, glaube ich, mich einfach nicht so, bis auf den Trailer, nicht viel über den Film wusste, war ich überrascht. Mary Elizabeth Winstead als seinen weiblichen Counterpart zu sehen da, die ich sehr mochte bei Fargo, die für mich auch da in dieser Rolle eine sehr gute Figur gemacht hat. Und der Bösewicht Clive Owen heißt der, ne?
Mhm.
Der war mir auch schon aus der einen oder anderen Ecke bekannt und den finde ich auch einen sehr charakterstarken Schauspieler. Also der hat mir auch gut gefallen.
Ja, wobei ich.
Von daher das Ensemble gut, irgendwie die Verfolgungsjagden, die Action-Szenen okay. Mhm. Also insgesamt einfach ein Film, den man locker mal weggucken kann.
Ja, also man muss dafür jetzt nicht ins Kino rennen. Der wurde wohl aber auch digital und mit einer irgendwie besonders aufwendigen, nicht aufwendig, aber mit einer erhöhten so Framerate gefilmt, weswegen der vielleicht auch interessant sein könnte, den in 3D anzugucken. Wir haben ihn im IMAX-Format gesehen in Berlin. Ich weiß, also ich fand jetzt nicht, dass das jetzt dem Film besonders viel geholfen hat. Gerade die Dialogszenen wirkten da komisch fernsehmäßig auf mich. Aber das war auch jetzt nicht die Stärke des Films. Clive Owen, finde ich, den hätte man fast noch ein bisschen mehr sich gewünscht, dass der noch mehr zu tun gehabt hätte. Weil das war, finde ich, so auch so, dadurch, dass das einfach die Story so, ja, hat man einfach so ähnlich schon öfter gesehen. Das hätte auch 1:1, wenn hättest du Tom Cruise statt Will Smith genommen, hätte das ein Mission Impossible Film sein können, so ein bisschen.
Ja, hat mich auch teilweise sehr daran erinnert. Ja.
Mhm. Und Tom Cruise war wohl auch, und das ist jetzt, weil du meintest, die Genese des Films sei interessanter als der Film selbst, ist wohl so, dass dieser Film über 20 Jahre in Entwicklung war und durch die Hände mehrerer Regisseure gegangen ist und von Harrison Ford bis Clint Eastwood und Schwarzenegger, Stallone und Sean Connery waren alle möglichen Schauspieler im Gespräch für die Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt immer so ein Digitaleffekt mit dieser Verjüngung gewesen ist in Planung, weil ich denke mal, das gab es damals noch nicht. Aber da muss ich sagen, dass, also abgesehen von einigen Actionsequenzen, die ich sehr gut fand, war ich positiv überrascht, dass es nicht mir nicht negativ aufgefallen ist, dieser Verjüngungseffekt, weil das kann.
Ja, und das ist eine Sache, die ich tatsächlich jetzt nochmal nachgelesen habe. Da habe ich einen sehr guten Artikel bei Wire gefunden, den ich dir jetzt mal schicke. Bei Wired, nicht bei Wire. Was mir nämlich nicht klar war, die haben die, also ich meine, das Thema des Films kann man jetzt nochmal kurz sagen, es geht darum, dass Will Smith ist Profikiller, fällt irgendwie aus irgendeinem Grund in Ungnade, wird gejagt von einem anderen Superkiller und es stellt sich heraus, es ist ein jüngerer Klon von ihm. Ja. Meine, das ist jetzt nicht gespoilert, weil das kommt im Trailer vor.
Der Film lässt sich aber fast irgendwie eine Stunde Zeit, bis das dann, also das hat mich ein bisschen gestört, dass der Trailer so viel von der Hauptstory irgendwie schon vorwegnimmt und man dann im Film dann so ungeduldig wartet, wann geht's denn jetzt so richtig los? Ja.
Ja. Und die Technik, wie sie eben diesen jüngeren Klon von Will Smith erschaffen haben, ist nämlich nicht so, dass sie den genommen haben und editiert haben, also ihn gefilmt haben und dann künstlich verjüngt haben, sondern sie haben den komplett aus dem Computer erschaffen, diesen anderen Charakter. Das wird begründet in dem Artikel damit, dass es gerade dadurch, dass er in dieser hohen Auflösung gedreht wurde, dass das da nicht überzeugend rübergekommen wäre, wenn sie ihn so verjüngt hätten, wie das jetzt bei
den Marvel-Filmen.
Samuel L. Jackson zum Beispiel mit dem Marvel, mit dem im Captain Marvel ist, sondern sie haben wirklich akribisch, also sie haben ihn abgefilmt und ihn alle möglichen Gesten machen lassen, das dann im Computer nachgebaut. Und sich ganz viel Filmmaterial aus den 90ern, so von Prince of Bel-Air bis hin zu Bad Boys angeguckt und das alles dann im Computer nachträglich, also so, wie haben Sie es im Artikel beschrieben, nachgebaut eben.
Ne? Aber da muss ja trotzdem noch irgendwer eine menschliche Performance gemacht haben. Was ich mich frage, war das denn womöglich so ähnlich wie ein Deepfake? Also bist du mit Deepfakes, kennst du das?
Nee, also ich, so wie ich das in dem Artikel verstanden habe, haben sie ihn mit High-Resolution-Cameras gescannt, während er so Mimik und sowas gemacht hat. Und dann haben sie eine
also ein digitales Modell erzeugt, ne? Und dann den dann komplett gerendert. Aber ja gut, aber trotzdem, um den rendern zu können, brauchst du also so Motion Capturing Performance. Also du müsstest schon einen Schauspieler an dessen Stelle drehen, um das dann da drüber zu setzen. Weil auch um, gerade bei den Action-Szenen, ich meine, bei vielen Kampfszenen sieht man einfach das Gesicht nicht, dann ist es einfach ein Stuntman. Und dann gibt es halt ein paar eingesetzte Nahaufnahmen und ansonsten sind es halt die Dialogszenen, dann geht's einigermaßen. Aber auch dennoch, um die genaue Mimik vom Gesicht beim Sprechen zu haben, brauchst du eigentlich, sonst sieht das ja aus wie Zeichentrick, dass der einfach nur den Mund auf und zu macht, braucht man schon eine Motion Capturing Performance. Und da weiß ich nicht, wüsste ich gerne, ob der, aber das werde ich mal nachlesen, wie das, ob das in dem, weil du erzählt hast, dass sie halt eben alte Filme von dem angeguckt haben, weil theoretisch hätten sie auch einen virtuellen jungen Will Smith auf Basis seiner frühen Filme erstellen können. So wie eben ein Deepfake funktioniert. Weil bei einem Deepfake kannst du ja auch sagen, okay, ich nehme jetzt einen Schauspieler und lade alle möglichen Videoaufnahmen von dem in die KI rein. Dadurch kann die sich Elemente erstellen und kann dann über ein anderes Gesicht die Punkte so gleichsetzen, dass man da ein anderes Gesicht draufsetzen kann. Und das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, für sowas zu verwenden. Ja, wobei Deepfake halt mit jeder Menge
Probleme. Nee, also ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, weil die Technik dafür noch nicht ausgereift genug ist. Deswegen haben sie eben wirklich komplett im Computer erzeugt und da haben über 300 Leute dran gearbeitet, die alle, die an den Augenbrauen, an den Lippenbewegungen, die alles akribisch generiert haben im Computer.
Ja, also das muss ich echt sagen, das macht das Ganze eigentlich noch interessanter. Okay, also es gab auf jeden Fall Motion Capturing, geht ja gar nicht anders. Ach, krass. Okay, also die wurden auch getrennt aufgenommen. Also der hat den jungen Kerl für Motion Capturing irgendwie dann auf einer Soundstage gedreht. Aber Ich muss sagen, dieses ganze Technische macht das Ganze noch interessanter, weil ich finde es erstaunlich gelungen. Also, weil es hätte durchaus schlimmer aussehen können. Aber das heißt jetzt nicht, dass das jetzt so ein überragender Film ist. Ne? Also, er hat aber auch, finde ich, jetzt nicht die schlechten Kritiken, die er bekommt und unbedingt verdient. Also, weil der Trailer, finde ich, sah jetzt schon nicht uninteressant aus, aber der war jetzt auch nicht, ja, es war wirklich so, in der Mangelung von Alternativen haben wir uns den Film angesehen und waren aber dennoch irgendwie für die knapp 2 Stunden, die da lang ist, gut unterhalten. Ne? Also es war so, wenn so ein Film jetzt irgendwie 2,5 Stunden gegangen wäre, das wäre brutal gewesen. Also, aber ich muss sagen, was ich schade fand, eben so der Höhepunkt für mich ist so ungefähr bei der Mitte mit dieser grandiosen Motorradverfolgungsjagd und dieser Motorradkampfszene, die es dann noch gibt. Das fand ich irgendwie, was Action angeht, sehr gut. Und dann hat er danach so ein paar interessante Thrill, mehr so Spionage-Thriller-Szenen, ne, das in Budapest, ne, in dieser Katakombe, wo es dann auch wieder, da gibt es dann, glaube ich, die erste richtige Konfrontation, wo dann klar wird, ich muss jetzt nicht so zu sehr auf die Handlung eingehen mit Klon und so weiter. Aber was ich erstaunlich fand, ist, dass wir waren an einem Freitagabend, einen Tag nachdem der Film angelaufen ist, in einem der größten Kinosäle von Berlin, ne, vermute ich mal. Und es war, ich sag mal, höchstens ein Drittel voll, ne? an einem Freitagabend um 7:30 oder so. Also
eher ein Viertel noch, ja.
Ja. Sieht nicht gut aus für den Film, glaube ich. Das wird, der wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sein vermutlich nicht günstiges Budget wieder einzuspielen.
Weil ich auch der anderen Seite jetzt, diese Woche läuft ja der Joker-Film an, finde ich absolut übertrieben, was da für ein Bohai drum gemacht wird, mit Vorpremiere hier und da und jetzt Plätze reservieren. Also da wird ja irgendwie so ein, vorher so ein Brimborium gemacht.
Hast du denn schon Karten?
Finde ich seltsam.
Ja, aber ich gehe ja morgen rein in die Vorpremiere.
Ja.
Wobei ich auch wirklich sagen muss, das hat sich so ergeben, weil ursprünglich habe ich mir auch gedacht, na, mal gucken, ob das überhaupt was wird, ob der Film irgendwie, wartest du das mal ab, den kannst du auch noch in der zweiten Woche gucken. Aber dann habe ich auch so gedacht, na ja, komm, wenn es sich so ergibt, dass du in die Vorpremiere kannst. Ja, also diese Folge, wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, läuft der Joker-Film schon und dann haben wir den vielleicht auch schon gesehen. Und dann folgt auch bald, vermutlich in der nächsten Folge, dann unsere Diskussion dazu. Werden wir sehen, was wir davon halten. Aber ich glaube fast, dass das reicht, oder? Ich muss mal kurz gucken. Mhm. Dann haben wir nämlich jetzt, habe ich schon fast eine Abmoderation jetzt aufgenommen, also nebenbei.
Mir ist gerade eingefallen, gab es eigentlich irgendwelche besondere Musik in dem Film? Mir ist überhaupt nicht hängen geblieben, dass überhaupt Musik lief. Also viele Songs, keine, also typische generische Filmmusik, ne?
Ja, habe ich aber auch gedacht, habe ich gelesen. Die wurde auch, da haben sie auch einen Komponisten, glaube ich, ausgetauscht. Das ist einer von denen, die so einen Kram immer machen, hat da die Sound.
Danny Elfman wahrscheinlich oder so.
Nee, Moment. Lorne Balf. Oder Balfi. Schottischer Komponist. Ist auch ein Zögling von Hans Zimmer und hat Mission Impossible, aber auch Videospielmusik hat er gemacht. Also er hat Musik für Call of Duty und Assassin's Creed gemacht.
Ach ja, und was auch nicht gerade für den Film spricht, ist, dass wir komplett vergessen haben, dass es auch noch einen zweiten Sidekick gibt, den Baron. Spiel von Benedict Wong, den habe ich schon total vergessen.
Das ist richtig. Ja, Benedict Wong.
Schade.
Ja, und der Film wurde ja auch von einer chinesischen Firma co-produziert, unter anderem Alibaba Films, Alibaba Pictures. Ich hatte eigentlich, als ich das gesehen habe, gedacht, so, ach, gibt es bestimmt eine längere Szene in China. Nee, es gab nur einen chinesischen Star, nämlich Benedict Wong, der aber eine relativ kleine und ja, fast schon zu vernachlässigende Rolle hat.
Also er hat ach ja, und das Drehbuch mit hat geschrieben David Benioff.
Ja, stimmt.
Game of Thrones Fame.
Ja, genau.
Was hat denn der sonst eigentlich gemacht?
Der Benioff? Nichts Gutes.
Troja?
Ja, bist du auf dessen Liste gerade?
X-Men Origins Wolverine?
Ja, auch richtig genau. Das war nämlich das, was so richtig schlecht war in seiner
It's Always Sunny in Philadelphia, Fernsehserie, eine Folge. Ja, kenne ich nicht.
Der Benioff, ja.
Ach, und der hat auch Bücher geschrieben? Stadt der Diebe?
2008.
Interessant.
Moment mal. Ach du Schande, der hat die Romanvorlage zu The 25th Hour geschrieben. Kennst du The 25th Hour?
Nee.
Von Spike Lee? War hier in 25th Hour ist mit Edward Norton. Edward Norton spielt einen Drogendealer in New York. Es spielt kurz nach dem 11. September. Und er spielt einen Drogendealer, der am Tag, bevor er in den Knast muss, der sich mit seinen Freunden trifft, unter anderem mit Philip Seymour Hoffman. Ist so ein bisschen Kammerspielmäßig. Ähm, Ja, und ich glaube aber, dass der, ich weiß, ich müsste mal gucken, wie viel der Roman mit dem Film, der Film noch mit dem Roman zu tun hat, weil der Roman ist wohl von vor dem 11. September und der Benioff hat wohl auch das Drehbuch geschrieben. Der hat auch das Drehbuch geschrieben, basierend auf seinem eigenen Roman. Das ist ja faszinierend. 2001, Debut Novel by David Benioff, a film adaptation for which Benioff wrote the screenplay, was directed by Spike Lee.
Mhm.
Interessant. Ja, also so der letzte Tag von einem Drogendealer in seinem letzten Tag, bevor er in den Knast muss, die letzten 24 Stunden Freiheit. Faszinierend. Das war mir nicht klar, dass David Benioff das damit angefangen hat. Wie alt ist denn der eigentlich? 70 geboren? Na, da war er 31. Und hat wahrscheinlich davor auch nicht viel gemacht. Nee, das war auch sein erstes Drehbuch. Und dann Troy. The Kite Runner. X-Men Origin. Ja, nee, das war's. Viel mehr hat er nicht an Filmen nicht geschrieben. Fernsehen, auch nur Game of Thrones.
Und das hat er doch mit jemand anders zusammen
gemacht. Ja, ja, der D.B. Wise.
Mhm.
D.B. Wise, der ist in etwa gleich alt. Und hat der, was hat der? Hat der auch? Der hat auch 2003 einen Roman geschrieben. Game of Thrones ist sein erster TV-Credit. Und der hat sonst noch nichts geschrieben. Ja, was ist eigentlich aus der Serie geworden? Confederate, die machen wollten. Ist, glaube ich, komplett gecancelt worden. Kennst du die Story?
Mm-mm.
Die hatten doch, es war so angekündigt, die wollten ein Alternate History Fernsehserie machen mit dem Titel Confederate. Was wäre, wenn die Südstaaten den Bürgerkrieg gewonnen hätten?
Oh Gott.
Oder zumindest in einem Stalemate, in einer Pattsituation geändert hätte. Und so, dass es eben ein noch konföderierte Staaten gäbe. Und das gab natürlich einen riesen Backlash. Und ich glaube, das wurde dann komplett gecancelt, weil es halt einfach auch so eine geschmacklose Idee war, so ein bisschen.
Ja.
Ja, also es hätte auch so ein bisschen so, ja, eine Alternative, so ähnlich wie halt eben Man in the High Castle, da gibt's ja auch noch. Aber in Amerika irgendwie was, ich glaube, das ist einfach noch zu too soon. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee geworden ist. Also Leute haben es Slavery Fanfiction genannt. Ja, und dann, ja. Und da können wir uns auch mal überlegen, ob wir uns darauf freuen wollen oder nicht. Ich bin skeptisch, aber ich bin, was das gesamte Franchise angeht, mittlerweile sehr skeptisch. Die werden ja eine Star Wars Trilogie schreiben und ich glaube auch Regie führen.
Mhm. Ja, das ist ja, wo ich meinte, so, das hört ja nie auf mit Star Wars jetzt. Auch selbst wenn man jetzt sagt, die neue Trilogie ist jetzt zu Ende und dann wird es aber jetzt wieder eine Trilogie geben und dann noch, also die werden das bis zur Gnadenlosigkeit, bis zum Exzess werden sie dieses
bis zum Erbrechen,
diesen,
ja,
Stoff auszapfen.
Ja, da, so ist
am
es.
Am ehesten ist es dann noch dann, wäre es ja noch interessant, was aus der Serie, es wird doch eine Serie zu Boba Fett geben, oder?
Ja, das ist nicht, da habe ich noch, ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ich hatte vor 2 Wochen bei unserem Pub-Quiz ging es nämlich genau darum, es gibt eine Serie über einen Kopfgeldjäger, der gleichen Volksgruppe angehört, aber wohl nicht Boba Fett ist. Es sei denn, es ist doch Boba Fett. Man weiß es noch nicht, weil das wird nicht offiziell, weil die Serie heißt The Mandalorian und es geht um einen Kopfgeldjäger. Der sieht aber ziemlich aus wie Boba Fett, deswegen. Aber Boba Fett ist eh durch die Prequel-Trilogie komplett ruiniert. Ich meine, der Charakter ist eh eigentlich ein einziger Witz, weil der hat in den Filmen, im dritten Film, wo er halt irgendwie primär drin vorkommt, oder er nimmt im zweiten Hand, also, wenn ich zweiter und dritter und erster Film sage, dann meine ich die Originaltrilogie. Also in Empire Strikes Back nimmt er Han Solo gefangen und friert ihn ein. Und in Return of the Jedi wird er irgendwie mir nichts, dir nichts wie eine Witzfigur da in Sarlacc Pit fällt er ja mehr rein, anstatt dass er wirklich irgendjemand ihn besiegt. Und trotzdem ist der, einfach weil er ein cooles Kostüm hat, so ein riesen Fan-Favorite. Und dann wird er in den Prequels dann komplett ruiniert, weil er da ein kleiner Junge ist. Und ein Klon seines Vaters. Und das ist irgendwie so. Deswegen weiß ich nicht, also ich glaube, ach, keine Ahnung, es könnte, ich weiß nicht, ob ich das, ich bin einfach irgendwie so satt, also was Star Wars angeht. Und auch Marvel wird auch langsam schwierig. Also diese ganzen Serien, die da auf Disney Plus kommen werden, ich bin skeptisch, ob das gut wird. Also ich habe eigentlich wenig Hoffnung. Aber bisher, also was Marvel angeht, haben sie eigentlich bis jetzt eine ganz gute Bilanz. Aber Star Wars.
Wobei man weiß ja auch nicht, was jetzt aus diesen Standalone-Filmen wird, ne? Weil der
Han Solo
ja auch so abgeschmiert ist. Der soll ja einen zu Obi-Wan Kenobi geben.
Alles,
oder so, aber das
alles nicht bestätigt. Also das heißt, das wird nicht passieren. Also nach The Rise of Skywalker, was ja so ein furchtbarer Titel ist, wenn du mich fragst, also dem Abschluss der Saga sozusagen, der Fortsetzungstrilogie, steht, glaube ich, an Kinofilmen nichts mehr fest. Also außer dass eben eine Trilogie von Benioff und Weiss gemacht werden soll, worum es da drin gehen wird, weiß man nicht. Und diese anderen Standalone-Filme, da waren verschiedene Sachen, unter anderem halt eben auch Obi-Wan Kenobi waren im Gespräch. Obi-Wan Kenobi war auch im Gespräch für eine Fernsehserie. Aber ich glaube, fix ist da nix. Mhm. Ja, also, ich muss sagen, also auch so Rogue One haben wir, glaube ich, die Diskussion jetzt auch schon öfter geführt, weil wir haben ja jetzt über alles, was so an Star Wars kam, also seit Rogue One haben wir ja über alles auch mindestens eine Folge gemacht und haben, glaube ich, auch zusammen im Zusammenhang mit Rogue One dann auch über Last Jedi gesprochen. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ich werde müde. Ja. Also ich meine, ich liebe Star Wars immer noch, aber je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto seltener, desto weniger habe ich mir die Filme angesehen. Also Last Jedi habe ich jetzt noch, nicht Last Jedi, Force Awakens war es. Entschuldigung, ich habe es eben durcheinander geschmissen. Also das Erwachen der Macht, den 7., habe ich mir im Kino noch mehrmals angeguckt, ich glaube sogar dreimal. Rogue One zweimal, Last Jedi zweimal, aber den Han Solo-Film einmal. Und ich werde mir wahrscheinlich auch The Rise of Skywalker wahrscheinlich nur einmal angucken dieses Jahr. Mal gucken.
Ja, mal gucken. Also ich bin da schon, ich freue mich da schon drauf, erwarte jetzt nicht zu viel, aber das einfach, vielleicht, dass es wenigstens ein würdiger Abschluss wird.
Ja, also wird wahrscheinlich dann auch eine unserer letzten Folgen dieses Jahr oder aber dann im nächsten Jahr Thema sein.
Ja.
Als nächstes ja dann Joker und dann haben wir noch den Breaking Bad Film, ne? Dann haben wir gleich zwei Sachen
noch. Der kommt am Freitag, ja.
Richtig, den werde ich wahrscheinlich auch mal gucken, ob ich ihn dieses Wochenende sehen kann. Ich versuche jetzt einfach versuchen, weil ich habe Bock drauf. Aber auch da bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch, weil ich mich frage, braucht man das? Mal gucken.
Ja, was soll das?
Genau, was soll das? Das ist eine gute Frage. Ja, wie gerade besprochen, wird es in unserer nächsten Folge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Joker gehen. Also den Film von, jetzt ist mir der Name entfallen, vom Regisseur. Es ist Todd Phillips. Ich glaube, er heißt Todd Phillips. Der Regisseur, der ansonsten für die Hangover-Filme bekannt ist und der sich jetzt für den neuen Film Joker verantwortlich zeichnet, der einiges an Publicity vorab hat. Und ich bin nicht sicher, was uns da erwartet und bin verhältnismäßig skeptisch, wie auch immer. Also zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Folge habe ich den Film bereits gesehen und wir werden in Kürze darüber unsere nächste Folge veröffentlichen. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.